Sie haben jetzt schon sehr viel über rekonstruktive Chirurgie gehört und mein Beitrag betrifft jetzt die rekonstruktive Chirurgie in so ganz kleinem Maßstab, nämlich die Wiederherstellung und den Aufbau des Kieferkammes mit dem Zweck, Zahnimplantate zu setzen. Zahnimplantate sind also in den Kieferknochen eingesetzte künstliche Zahnwurzel mit dem Zweck, einen Zahnersatz fix verankern zu können. Wenn man sich jetzt fragt, warum braucht der Mensch eigentlich Zähne, dann gibt es natürlich viele Argumente auch über die Ästhetik hinaus, warum das sehr wichtig ist und gerade was die Kauffähigkeit und Nahrungsaufnahme betrifft, sind das Dinge, die auch auf die allgemeine Gesundheit Auswirkungen haben und auch auf die Lebensqualität. Wenn man sich die Aufnahme hier anschaut bei einem Patienten, der einen mit Kontrastmittel versehenen Nahrungsbrei zu sich nimmt als Prothesenträger, sieht man, wie die Unterkieferprothese da wackelt und wie eigentlich das mehr oder weniger hin und her geschoben wird und die Zerkleinerung schwerfällt, bis dann letztlich sozusagen das Ganze mehr oder weniger unzerkaut im Bolus geschluckt wird. Wenn man jetzt das vergleicht mit einer Situation im gleichen Zustand, mit einer implantatgehaltenen, nur mit zwei Pfeiler gehaltenen Prothese, dann sieht man, dass das wesentlich besser zerkleinert werden kann und gleichmäßig der Schluckvorgang erfolgen kann. In Österreich werden ca. 80.000 Implantate pro Jahr gesetzt und laut Statistik braucht man bei einem Sechstel davon ungefähr Maßnahmen zum Knochenaufbau. Da gibt es unterschiedliche Methoden mit der Verpflanzung von eigenem Knochen und anderen Möglichkeiten. Das Knochenvolumen kann natürlich verringert sein durch, wie Sie schon auch gehört haben, Verletzungen, durch Tumorchirurgie. Die häufigste Ursache ist aber der Knochenschwund nach Zahnverlust. Es kommt zur Atrophie des Alveolarfortsatzes in vertikaler und transversaler Dimension, sodass also Maßnahmen zum Aufbau notwendig sind, um das entsprechende Volumen wiederherstellen zu können. Das kann natürlich extreme Formen annehmen und es war ja vor den Maßnahmen zum Knochenaufbau als präimplantologischer Schritt schon die präprothetische Chirurgie der Vorläufer, also die chirurgischen Maßnahmen zur Verbesserung des Prothesenhaltes. Und da gibt es auch den Pionier aus Österreich, Klemenčič, der auch in der internationalen Literatur Erwähnung findet, der schon 1948 an der Wiener Klinik unter Bichler freie Knochentransplantation durchgeführt hat mit dem Zweck des Kieferkammaufbaus. Das ist links ein Bild aus dem Lehrbuch Bichler und Trauner und zeigt den Knochenaufbau als präprothetisch-chirurgische Maßnahme. Und diese präprothetische Chirurgie hat sich weiterentwickelt, hat auch Knochenersatzmaterial, also künstlichen Knochen, eingesetzt. Das Bild rechts zeigt das als Kieler Wurst bekannt gewordene Verfahren mit dem Knochenersatzmaterial im Vikrylschlauch zum Aufbau des Seitzahnbereiches im Unterkiefer. Und auch in der präimplantologischen Chirurgie wird sehr viel künstlicher Knochen verwendet, der eine osteokonduktive Funktion hat, also eine passive Stimulation des Knochenwachstums. Das ist in der Regel funktionierend als Granulat, das mit Eigenblut versetzt wird und eine breiartige Konsistenz erlangt, also nicht volumenstabil ist, Calciumhydroxylapatit und Tricalciumphosphat, und aufgrund dieser fehlenden Volumenstabilität in der Regel im Hohlraum gut funktioniert. Kleinste Version diesbezüglich ist das Verfahren zur Kieferkammspaltung, um die Verbreiterung zu ermöglichen. Bone Split, wo man senkrecht den Kieferkamm spaltet, aufdehnt und dadurch einen Hohlraum auch schafft mit primärer Implantation und in diesen Hohlraum dann Knochenersatzmaterial einbringen kann und entsprechend abdecken kann. Klassische Anwendung ist natürlich die Anhebung des Kieferhöhlenbodens zum Volumengewinn des atrophierten Oberkiefer-Seitzahnbereiches, also die Sinuslift-Operation. Wenn es zum Zahnverlust im Oberkiefer kommt, dann vergrößert sich die Kieferhülle nach unten und der Oberkiefer wird zu einem sehr schmalen, oft ganz flachen Knochen reduziert und durch entsprechende Anlegung eines Knochenfensters, ohne die Kieferhöhlenschleimhaut zu verletzen, mit anschließender Ablösung der Kieferhöhlenschleimhaut und Kranialverlagerung kann so ein Hohlraum geschaffen werden, der mit künstlichem Knochen aufgefüllt wird und meist auch gleichzeitig mit Implantaten versorgt werden kann. Da sieht man die abgelöste Kieferhöhlenschleimhaut intakt, es soll keine Perforation auftreten, das soll dicht bleiben. Hier mit der simultanen Insertion von Implantaten. Und die Zwischenräume werden dann mit künstlichem Knochen aufgefüllt, mit einer Kollagenmembran abgedeckt. Das ist eine resorbierbare Membran, die die Funktion hat, das verfrühte oder das schnellere Einwandern von Fibroblasten zu verhindern, damit es besser zu einer Verknöcherung kommen kann. Anderes Beispiel für die Schaffung eines Hohlraumes, um künstlichen Knochen verwenden zu können und dem Patienten eine Entnahme von Knochentransplantaten ersparen zu können, ist die Segmentosteotomie oder Sandwichplastik im Unterkiefer-Seitzahnbereich. Das ist ein kleiner Filmausschnitt, der leider nicht funktioniert, sollte zeigen, dass die Piezochirurgie da vorzugsweise Anwendung findet, also die Ultraschallsäge, die Knochen durch Ultraschallschwingung und Resonanz zu durchtrennen vermag und sehr weichteilschonend hier eine Osteotomie des Knochens ermöglicht. Man sieht hier das durchtrennte Segment, das lingual noch gestielt ist, das wird dann höher verlagert, um die Höhe zu gewinnen, eventuell auch gekippt, um die Breite vermehren zu können und dann kann der Hohlraum mit künstlichen Knochen aufgefüllt werden, mit Membran wieder abgedeckt und verschlossen. Und nach entsprechender Einheilzeit und Verknöcherung hat man den Höhen- und Breitengewinn dann auszunützen, um Implantate setzen zu können. Zweizeitig, da sieht man die Entfernung der Osteosyntheseplatten. Da sind noch die Löcher von den Schrauben und schon die Implantatbohrung mit der entsprechenden Positionierung auf beiden Seiten. Und das ist dann das fertige Resultat. Anderes klinisches Beispiel mit ebenfalls Sandwichplastik im Unterkiefer auf beiden Seiten mit dem klinischen Bild nach schon entsprechend langer Beobachtungszeit, 10 Jahren, und man weiß auch aus der Literatur, aus Meta-Analysen, dass an sich dentale Implantate im aufgebauten Knochen gleich gute Prognose haben wie im originären Knochen. Wenn man jetzt einen Defekt hat, der so dreidimensional gestaltet ist, dann ist die Anwendung von dem als Granulat funktionierenden künstlichen Knochen nicht suffizient und man versucht aber trotzdem Möglichkeiten zu bekommen, um eine volumenstabile Situation zu erzeugen und dem Patienten wieder die Entnahme von Knochentransplantaten ersparen zu können. Eine Möglichkeit sind titanverstärkte Membranen, haben andererseits wieder den Nachteil, dass die Dehiszenzgefahr größer ist und die Komplikationsrate ein bisschen höher. Eine weitere Möglichkeit ist eine Membran, also Milchsäurederivat, die auch mit Ultraschallpins befestigt eine volumenstabile Situation schaffen kann, hat allerdings abgesehen von dem Aufwand von Gerät und auch kostenintensiven Membranen den Nachteil einer sehr, sehr langen Einheilzeit. Bezüglich Spenderknochen sind die Erfahrungen in Europa relativ gering und erst seit relativ kurzer Zeit gibt es wieder den Einsatz von allogenen Knochentransplantaten, auch zum Teil als dreidimensionale Körper, also volumenstabil, zum Teil auch sogar nach CAD-CAM-Technik individuell gefräst, an den Defekt angepasst, um also Formschluss optimieren zu können. Da sind allerdings die Beobachtungszeiten noch relativ kurz und es ist keine Aussage sozusagen über Langzeitergebnisse möglich. Ein weiterer Schritt, um die Mineralisation und Verknöcherung zu verbessern, ist natürlich der Einsatz von osteoinduktiven Ansätzen, also von einer aktiven Stimulation von Knochenzellen und Knochenwachstum. Das sind vor allem die Bone Morphogenetic Proteins, BMP2 und BMP7, die da zum Einsatz kommen können. Das sind Verfahren, die in der Wirbelsäulenchirurgie an sich Anwendung finden, die in den USA auch im Kieferbereich sozusagen zugelassen sind. Bei uns ist das eine Off-Label-Verwendung, kann aber angewandt werden. Und es bringt auch eine bessere Verknöcherung, es bringt auch eine schnellere Verknöcherung zusammen mit Knochenersatzmaterial, allerdings eine volumensstabile, also als dreidimensionaler Körper einsetzbare Möglichkeit noch nicht, und es ist auch vom Aufwand sehr, sehr kostenintensiv. Sodass es nach wie vor natürlich Situationen gibt, wo man Eigenknochen, autologen Knochen transplantiert, freie Knochentransplantate zum Großteil. Da gibt es Entnahmeregionen, die vorzugsweise auch im Gesichtsbereich liegen, damit man in der Nähe den Knochen entnehmen kann, vorzugsweise vom Kieferwinkel, Linie obliqua. Nur wenn man mehr Knochen braucht, dann ist nach wie vor der Beckenkamm als Entnahmestelle bevorzugt und gut geeignet. Da ist eine Situation mit einer Patientin mit einer Aplasie der unteren Prämolaren und des oberen seitlichen Schneidezahns, wo sich eine autologe Knochenaufbaumaßnahme angeboten hat, weil man die Weisheitszähne entfernen musste und dort gleich Knochen entnehmen konnte, weil der Platzbedarf zu gering war. Da ist die Situation dann nach durchgeführter Knochentransplantation und Osteosynthese. Man sieht da die Verbreiterung des Kieferkammes im Unterkiefer bzw. im Oberkiefer, die Situation dann nach dentaler Implantation und nach Ersatz des seitlichen Schneidezahnes und der unteren Prämolaren und auch da nach langer Funktionsperiode, nach 10 Jahren, ein stabiles Resultat. Klassische Indikation für autologe Knochenimplantate ist natürlich die Oberkieferfront, die ästhetische Region, wo ja der Knochenaufbau auch aufgrund der Weichteilsituation wichtig ist, weil die Weichteile ja immer der Knochenunterlage folgen. Eine Patientin mit einem atrophierten, schmal zulaufenden Oberkiefer kam bei den mittleren Schneidezähnen, lange Zeit Prothese getragen. Man sieht dann die schrittweise Vorgangsweise mit Auflagerung von künstlichem Knochen, um Hohlräume da zu vermeiden, dann entsprechenden Knochentransplantate nach Osteosynthese und Konturierung, dann noch Auflagerung von künstlichem Knochen, auch als Resorptionsschutz und weiterer Konturierung und schließlich die Abdeckung mit Membran und den Weichteilverschluss. Der Weichteilverschluss ist ja da sehr, sehr wichtig, weil eine dichte Wundheilung Voraussetzung ist, dass es zu einer Anheilung der Knochentransplantate kommt, die als freie Transplantate ja keine Blutversorgung haben und erst sekundär revaskularisiert werden. Nach entsprechender Abheilungszeit können dann Implantate gesetzt werden, also zweizeitig, bei der Freilegung dann auch noch mit Weichgewebsmaßnahmen die ästhetische Situation verbessert werden, sodass man eine gute Rekonstruktion des Alveolarfortsatzes mit den Yuga erreichen kann, da hier mit den Abutments, dem Sockel aus Zirkonoxidkeramik und der entsprechenden Kronenversorgung mit sehr großen Schneidezähnen. Die Patientin hatte vor ihrer Phase der Oberkieferprothese sehr große Schneidezähne, die sie unbedingt wiederbekommen wollte, und das ist nach dem Foto dann auch so technisch gelöst worden, und auch diese Situation kann über lange Zeit stabil bleiben, wie die Bilder zeigen können. Wenn zahnloser Kiefer vorliegt, zum Beispiel im Oberkiefer, dann sind natürlich größere Mengen an Knochentransplantaten notwendig, sodass dann in der Regel Beckenkamm, Hüfte als Entnahme notwendig ist. Kortikuspongiöse Blocktransplantate, die hier angelagert sind, zumeist auch kombiniert mit dem Aufbau des Kieferhöhlenbodens. Es kann aber dann zusätzlich natürlich eine Situation eintreten, dass eine Misssituation in der Kieferrelation eintritt, so wie wir es heute schon gehört haben in der Orthognathenchirurgie. Man muss ja wissen, dass der Knochenschwund im Oberkiefer sozusagen nach dorsal sich entwickelt, während im Unterkiefer nach ventral. Das heißt, wenn vorher schon eine ungünstige Relation bestanden hat, dann verstärkt sich das beim zahnlosen Zustand in der Atrophie, und es kann so sein, dass dann der Oberkiefer-Alveolarkamm viel zu weit dorsal liegt, um eine vernünftige Bisssituation erreichen zu können. Dann sind die Aufbaumaßnahmen ebenfalls mit orthognathchirurgischen Eingriffen zu verbinden und eine LeV1-Osteotomie, so wie Sie heute schon gesehen haben, durchzuführen. Man sieht da die Osteosyntheseplatten, um hier die intermaxilläre Relation verbessern zu können. Da ist schematisch gezeigt die LeV1-Osteotomie des zahnlosen Oberkiefers jetzt, wobei dann der Knochenaufbau nicht wie bei der vorher gezeigten Aufnahme mit Beckenkammtransplantaten außen angelagert funktioniert, sondern im Bereich des Kieferhöhlenbodens und des Nasenbodens, also oben, durchgeführt wird. So wie in der schematischen Zeichnung hier zu sehen, Kieferhöhlenschleimhaut abgelöst und dicht, der Nasenboden und der Knochenaufbau als Interposition eingelagert. Da ist dasselbe jetzt im CD, zeigt da die Kieferhöhle mit der angrenzenden Nasenhöhle, dem ganz ausgedünnten Oberkieferknochen, und in der unteren Reihe sieht man den erfolgten Knochenaufbau auch mit kortikospongösen Blocktransplantaten und Spongiosa mit Osteosyntheseschraube im Bereich des Kieferhöhlenbodens und des Nasenbodens. Das ist dann die Situation bei der Patientin nach entsprechender Versorgung mit Festsitz in der Brückenkonstruktion und auch verbesserten Weichteilprofil durch die Vorverlagerung des Oberkiefers. Im Unterkiefer kann man beim zahnlosen Unterkiefer relativ lang ohne Aufbaumaßnahmen Implantate setzen, da im interforaminalen Bereich, also zwischen den Austrittsöffnungen des Nervus mentalis, in der Regel sehr lange genügend Knochen vorhanden ist, um Implantate inserieren zu können. Wenn das aber da im seitlichen Bereich so niedrig wird, dann ist unter Umständen auch hier eine Knochenaufbaumaßnahme notwendig, die dann auch als in der Regel Segmentosteotomie durchgeführt wird, entweder gleich verlagert oder, wenn das unter Umständen noch kleiner und unsicherer erscheint, auch mit der Möglichkeit der Distraktionsosteogenese. Das ist vorhin schon kurz angeschnitten worden. Ein Verfahren, bei dem ich einen Distraktor mit einer Basisplatte am unteren Teil fixiere und das osteotomierte, gestielte, bewegliche Segment an eine Transportplatte, die bei Drehen der Distraktionswelle langsam nach oben wandert. Und so kann man durch Distraktion um einen halben Millimeter pro Tag sozusagen den Knochen unten nachwachsen lassen, durch Kalusbildung und spätere Verknöcherung. Wenn dann in dieser Situation, kann man sich vorstellen, bei einem Distrahieren mit einem halben Millimeter pro Tag, das nach 3 Wochen circa halt 1 Zentimeter Höhe erreicht ist und nach einer entsprechenden Retentionsphase und Mineralisation damit Knochen generiert wurde. Der Patient kann selbstständig drehen zweimal im Tag und kommt zur Kontrolle, kann auch Zahnersatz tragen, das muss man halt immer ausschleifen, sodass dann letztlich diese Situation geschaffen werden kann, um interforaminal Implantate setzen zu können, hier mit einer Stegversorgung und auch über lange Zeit stabil. Wenn allerdings noch weniger Knochen vorhanden ist, dass eine Osteotomie hier eigentlich keinen Platz mehr hat und das unweigerlich zerbrechen würde, dann kann nur eine Auflagerung erfolgen. Die Auflagerung mit einem Knochentransplantat ohne Gefäßversorgung würde hier aber nicht funktionieren, weil der Weichteilverschluss kaum durchführbar wäre, wenn ich so viel Knochen auflagere, damit ich genug Höhe gewinne, und auch das Zusammenwachsen mit diesem hier total oder großteils kortikal im Knochen ist erschwert, wenn das Knochentransplantat selbst keine Durchblutung hat. sodass hier auch ein mikrochirurgisch transplantiertes Knochenstück zum Aufbau verwendet werden muss. Auch da ist ein Beispiel für eine Präfabrikation. Da ist ein Beckenkammtransplantat, das hier bei der Entnahme noch an der Arteria und Vena circumflexa ilium profunda gestielt ist und bereits osteotomiert wird und die vorgefertigte Osteosyntheseplatte die Krümmung des Unterkiefers vorgibt. Dann ist eine Einhüllung da in ein Dermistransplantat, damit eine Oberfläche geschaffen wird. Das Ganze wird in Gore-Tex eingehüllt, wieder zurückverlagert und kann zusammenwachsen. Und dann bei der Transplantation mit neuer Oberfläche als durchblutetes Transplantat mit mikrovaskulärem Gefäßverschluss verpflanzt werden und durch Osteosynthese fixiert werden. Da wird dann sekundär implantiert in dem Fall. Da muss man sowieso auch die Osteosynthese entfernen. Und das ist die entsprechende Versorgung, ebenfalls mit stickgetragenem Zahnersatz, in dem Fall auch im Oberkiefer. Und wenn man mikrochirurgische Transplantate erwähnt, dann möchte ich meinen Vorredner auch noch erwähnen, auch als Pionier der Mundkiefer-Gesichtschirurgie und Entwickler des Femortransplantates, das für diese Anwendungsbereiche besonders vorteilhaft ist. Und ganz zum Schluss soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Implantologie natürlich auch Fortschritte macht und die Implantate kleiner werden können und vor allem kürzer, kurze Implantate Verwendung finden, sodass man Knochenaufbau vermeiden kann, dass auch die Frequenz unter Umständen abnehmen kann, aber andererseits, wenn man sich vorstellt, wenn dann noch weniger Knochen ist, dafür sind dann die chirurgischen Ansprüche auch wieder höher. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.